Herzlich willkommen zu Folge 19 des Podcasts zu Studium und Berufseinstieg der Zentralen Studienberatung der Universität Heidelberg. Heute spreche ich mit Karrierecoach Petra Lehmann über Bewerbungen und Berufseinstieg. Am Mikrofon Annika Skipper. Wer sich während des Studiums mit der beruflichen Planung auseinandersetzt, checkt nicht nur kleine Etappenziele ab, sondern lernt sich selbst kennen. Praktika und studentische Nebentätigkeiten helfen dabei, sich beruflich zu orientieren. Mit Laufbahnberaterin und Karrierecoach Petra Lehmann spreche ich heute über den Berufseinstieg, welche Fehler man bei einem Bewerbungsprozess unbedingt vermeiden sollte und wie man sich richtig gut vorbereitet. Hallo Petra, schön, dass du da bist.
Hallo Annika, ich freue mich auch, mit dir heute über das wichtige Thema Berufseinstieg zu sprechen.
Du bist seit 9 Jahren Laufbahnberaterin an der Universität Heidelberg und außerdem seit 20 Jahren als selbstständige Karriere- und Jobcoach tätig. Was sollte man bei der Planung des Berufseinstiegs genau beachten?
Also im Prinzip ist das ein kompletter Kreislauf und ein längerer Prozess. Es gibt einen sogenannten Karrierekreislauf, wobei Karriere nicht bedeutet, dass man ganz schnell viel Geld verdienen will oder ganz schnell eine Führungsposition möchte, sondern damit ist gemeint der Berufseinstieg oder auch dann die Weiterentwicklung im Beruf. Und dieser Kreislauf ist immer der gleiche, egal ob man als Berufseinsteiger beginnt oder später sich verändern möchte. Und es beginnt immer als erstes mit einer Selbstreflexion. Das heißt, als erstes, bevor ich überlege, was mache ich oder mich mit dem Thema Bewerbungsunterlagen beschäftige, beschäftige ich erstmal mich mit mir selbst, mit meinen Erfahrungen, zum Beispiel aus studentischen Nebentätigkeiten oder Hiwi-Tätigkeiten oder ehrenamtlichen Tätigkeiten oder auch als Praktika mit meinen Kenntnissen, die ich vom Studium mitbringe oder auch von Interessen, die ich privat habe. Und natürlich auch mit meinen menschlichen Stärken fällt es mir leicht zu organisieren oder bin ich jemand, der sehr tiefgründig wissenschaftlich gerne arbeitet. Wenn ich das habe, kommt der nächste Schritt. Ich hole mir dann Informationen, was kann ich denn mit meiner Studienrichtung oder wenn ich erstmal drüber nachdenke, was ich studieren möchte, mit dem Studiengang, den ich wähle, dann später anfangen. Und für diese beiden Sachen gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man sich Unterstützung holen kann. Zum einen beim Career Service oder der Studienberatung gibt es einen Kurs, der heißt Karrierecoaching Bachelor und was dann, das ist eher für Bachelorstudierende, wie der Kurs schon sagt. Dann gibt es bei dem Career Service Karrierecoaching Uni und was dann und auch die Coaching-Gruppe. Dort beschäftigt man sich, wie gesagt, mit sich selbst, aber auch mit seinen Möglichkeiten am Arbeitsmarkt. Darüber hinaus kann man sich informieren, indem man schon mal nach Stellenangeboten guckt oder eben auch vielfältige Veranstaltungen besucht, die von den Fakultäten, von den Fachschaften, aber auch vom Career Service angeboten werden. Wenn man das hat, kommt der nächste Schritt. Man überlegt sich, was matcht miteinander, sprich, welche Stellen passen zu meinen Erfahrungen, Wünschen, Zielen und Interessen. Und dann kommt der Schritt, den viele vielleicht sogar als erstes denken, nämlich ich brauche gute Bewerbungsunterlagen, die erstens den aktuellen Standards entsprechen, wo ich zweitens mich gut vermarkte, passend zu den Stellen. Und Praktika helfen, die ich im Vorfeld mache, Weiterbildungen helfen. Und wenn ich das alles habe, kommt dann vielleicht mal ein Vorstellungsgespräch. Und ich habe dann das Praktikum, was ich möchte, die Stelle, die ich möchte. Und der Kreislauf ist zunächst erstmal beendet. Irgendwann beginnt er wieder neu, wenn ich die nächste erfahrenere Stelle oder das nächste Praktikum suche. Also das ist der Kreislauf, den man im Idealfall durchläuft.
Karrierekreislauf heißt das dann also. Ich dachte tatsächlich immer, dass man eher am Traumberuf anfängt, aber du sagst jetzt, man fängt tatsächlich bei sich selbst an, herauszufinden, was sind meine Kompetenzen, was sind meine Stärken und das gleiche ich dann mit dem Traumberuf dann auch ab. Verstehe ich das richtig?
Ja, das verstehst du richtig. Man kann natürlich auch anders vorgehen. Man kann auch sagen, was ist mein Traumberuf und was bringe ich dafür mit? Aber ein Traumberuf muss natürlich auch zu den menschlichen Kompetenzen und Stärken passen. Also fachlich kann ich natürlich schauen, mein Traumberuf ist A und dann sollte ich auch Fachrichtung A studieren. oder Praktika in dem Beruf machen. Aber was das Menschliche, die menschlichen Stärken betrifft, die sollten natürlich auch zum Traumberuf passen. Also es ist jetzt schwierig, vielleicht Journalistin werden zu wollen oder Journalist, wenn ich sehr schüchtern bin und keine Menschen interviewen möchte. Das heißt, die menschlichen Stärken spielen genauso eine Rolle und deswegen ist es sinnvoll, sich als Erstes mit sich selbst zu beschäftigen. Aber es ist auch durchaus möglich, erst zu sagen, was gibt's am Markt, was ist mein Wunsch und was muss ich dafür mitbringen, um dann zu sagen, ja, dafür bin ich die oder der Richtige, oder um das dann später auszuschließen.
Ich verstehe. Und wenn man dann jetzt selbst dann tatsächlich auch die Jobsuche angeht, also man hat vielleicht eben gewisse Schlagworte, Journalismus zum Beispiel, dann gibt es ja diese einschlägigen Portale wie Indeed oder Stepstone. Wenn ich das da einfach eingebe, Journalismus, dann erschlägt mich das ja. Und häufig passt es ja gar nicht unbedingt zu meinen Kompetenzen, einfach weil die Auswahl so groß ist, weil das Schlagwort vielleicht zu groß ist. Wie kann ich eine richtige Strategie finden bei der Stellensuche?
Also ich gebe dir recht, Annika, das erschlägt einen mitunter, aber das ist Recherchearbeit, ist immer Fleißarbeit. Und wer auch schon von den Studierenden oder du weißt es sicher auch, wissenschaftliche Recherche gemacht hat, das ist einfach sehr aufwendig. Und so ist es auch mit der Stellensuche. Ich kann natürlich schauen, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Ortsangabe mache, also du sagtest jetzt gerade Journalismus, Und Journalismus, wenn ich dann angebe zum Beispiel Frankfurt oder Heidelberg oder Berlin, dann kann es sein, dass ich nur eine Stelle bekomme. Vielleicht bekomme ich auch gar keine Stelle, dann muss ich diesen Kreis erweitern. Wenn ich keine Ortsangabe bekomme, bekomme ich vielleicht 50 Stellen. Aber es kann mir niemand die Fleißarbeit abnehmen, wirklich dann dort durchzuschauen. Oder nehmen wir Naturwissenschaftler. Also ich kann natürlich zum Beispiel Biologe oder Biologin eingeben oder Biologie. Ich kann aber auch eingeben Mikrobiologie oder Immunbiologie. Und je nachdem, wie detailliert ich das eingebe, so detailliert bekomme ich auch Stellen. Oder wenn es zu detailliert ist, manchmal auch gar keine Stellen.
Ich verstehe. Jetzt bei meinen Recherchen habe ich auch herausgefunden, dass lediglich 35% aller Stellen in Deutschland über so einen Aushang auf Indeed oder Stepstone besetzt werden. Wo kommen die anderen 65% her?
Es gibt einen sogenannten verdeckten Arbeitsmarkt. Wenn du dir vorstellst, dass du selbst jemanden einstellen wolltest, würdest du als erstes eine Stellenanschreibung machen oder würdest du als erstes Leute fragen, die du kennst? Wahrscheinlich würdest du auch erstmal schauen, wen kenne ich denn? Das heißt, häufig wird erstmal im Kreise des Unternehmens gefragt, wir suchen die und den Mitarbeiter, wer kennt denn jemanden? Das ist gerade im Mittelstand sehr verbreitet oder in kleineren Einrichtungen. Die zweite Sache ist über Networking-Veranstaltungen. Also ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, auch bei dem Karrierekreislauf, wie man sich informieren kann über Stellen. Es gibt auch Veranstaltungen, sowohl Karrieremessen, Jobmessen, aber auch, dass Alumni oder Unternehmen an die Uni, an die Fakultäten kommen. Und dort hat man Kontakte zueinander, darüber könnte was entstehen. Und man kennt jemanden, der was weiß über Networking, Nachbarn, Eltern, Familie oder auch Initiativbewerbung. Also wenn man jetzt die Kontakte selbst nicht hat, wie kommen zwei zueinander, ein Unternehmen und jemand, der eine Stelle sucht? Entweder das Unternehmen fragt rum in seinem Kreis oder man selbst verschickt Initiativbewerbung, was gerade auch bei Praktika sehr häufig gut funktioniert. Da kann man die Initiativbewerbung auch an den Personalbereich schicken. Wenn es dann um Stellen nach Studienabschluss oder nach Promotion geht, ist in meiner Erfahrung, dass man erfolgreicher ist, wenn man die Initiativbewerbungen an die Leiter oder Leiterinnen der Fachbereiche schickt und die im Vorfeld recherchiert.
Jetzt gerade bei Initiativbewerbung stelle ich mir vor, muss man ja dann eben besonders überzeugend sein. Also wenn eine Stelle vielleicht gar nicht ausgeschrieben ist, dass das Unternehmen trotzdem das Bedürfnis hat, einen einzuladen und dann vielleicht sogar anzustellen. Was würdest du denn sagen, wenn ich eine passende oder interessante Stelle für mich gefunden habe und meine Bewerbungsunterlagen aufsetze? Was sollte ich bei der Bewerbung unbedingt beachten, um meine Erfolgschancen möglichst hoch zu halten?
Also überzeugend solltest du immer sein, egal ob eine Initiativbewerbung oder eine Bewerbung auf ein Stellenangebot. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Wenn du dich auf ein Stellenangebot bewirbst, weißt du ja schon, was das Unternehmen möchte. Und da ist es ganz wichtig, dass in dem Anschreiben oder auch bei den Unterpunkten von den studentischen Nebentätigkeiten oder Praktika oder auch wenn man zusätzliche Vorlesungen belegt hat beim Studium, sich das wiederfindet, was man selbst hat und was zur Stelle passt. Also ein Anschreiben ist nicht der tabellarische Lebenslauf in Sätzen, sondern ein Anschreiben ist die Darstellung der eigenen Kenntnisse, Erfahrungen oder wenn man beides nicht hat, kann man auch sein Interesse bekunden am Unternehmen und an dem Praktikum oder der Stelle. Man geht genau auf das Stellenangebot oder Praktikumsangebot ein. Das ist etwas schwieriger bei einer Initiativbewerbung. Bei einer Initiativbewerbung ist es wichtig, im Vorfeld erstmal über das Unternehmen zu recherchieren, auch über den Bereich, in dem man vielleicht das Praktikum machen möchte oder arbeiten möchte. Dann darzustellen, was man mitbringt, weil man nicht weiß, was von dem, was man mitbringt, ist jetzt für die interessant. Und natürlich auch eine Erklärung abzugeben, warum sollte es jetzt dieses Unternehmen sein oder warum sollte es genau dieser Bereich sein. Was immer gleich ist, und da bin ich manchmal erschrocken, wie Bewerbungsunterlagen abgeschickt werden. Die Bewerbungsunterlagen sind immer die Visitenkarte der Menschen, die sie abschicken. Egal, ob ich jetzt Studierende oder Studierender bin oder ob ich schon erfahren bin im Beruf. Und deswegen sollte man da genau drauf achten, dass das übersichtlich ist, und zwar für denjenigen und diejenigen, die es bekommen, dass keine Tippfehler drin sind, keine Abstandsfehler drin sind. Und das wird häufig, nicht häufig, aber mitunter, doch nicht berücksichtigt, wo ich manchmal schockiert bin und sage, ja, also so wie die Unterlagen aussehen, kommt man vielleicht gar nicht zum Inhalt. Also das ist ganz, ganz wichtig, da nochmal jemand extern drüber schauen zu lassen.
Ich verstehe. Und wenn dann aber die Bewerbung, die schriftliche, gut ankam und man eingeladen wird, was muss ich da genau beachten? Was erwartet mich und wie bereite ich mich darauf am besten vor?
Wie bereite ich mich vor? Also ganz wichtig für die Vorbereitung ist, ich habe erstens mein Anschreiben im Kopf, ich habe zweitens mein Lebenslauf im Kopf, ich habe drittens das Stellenangebot im Kopf und ich weiß viertens was über das Unternehmen. Und ich habe es schon mehrfach erlebt, dass einer dieser Punkte nicht erfüllt waren und das kann schon zu Problemen führen. Das, was ich dann erzähle, zum Beispiel auf die Frage, erzählen Sie was über sich, das sollte auch identisch sein mit dem, was im Anschreiben steht. Ich frage mich manchmal, wenn ich ein hervorragendes Anschreiben lese und dann ein Vorstellungsgespräch übe, wieso wird im Vorstellungsgespräch nicht annähernd das erzählt, was im Anschreiben ist, oder wieso ist die Antwort auf die Frage, erzählen Sie was über sich, nicht annähernd so gut, wie sie schriftlich dargestellt ist. Meine Empfehlung ist, das, was man mehrfach geübt hat, und zwar laut ausgesprochen geübt hat, das bringt man auch sicher und souverän rüber. Also vielleicht kennst du das, wenn du Vorträge oder Präsentationen hast. Also ich glaube, die wenigsten gehen da einfach los und reden drauf los, sondern man schaut sich die Präsentation an, man spricht es laut aus. Und so ist es auch für die Fragen im Vorstellungsgespräch. Und wir bieten da vom Career Service auch mehrere Veranstaltungen an. Zum Beispiel gibt es eine Gruppenberatung Kommunikation im Vorstellungsgespräch und dort werden auch die meistgestellten Fragen durchgesprochen und es wird auch geübt, welche Antworten man da drauf geben kann. Natürlich ist es auch wichtig, sich im Vorfeld zu überlegen, was ziehe ich an? Wie gehe ich dorthin? Weil die Kleidung sollte schon passend auch zur Stelle sein. Weil auch das ist die Visitenkarte und vielleicht kennst du den Ausdruck, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und wenn man länger mit jemandem zusammen ist, kann man einen negativen ersten Eindruck vielleicht noch wettmachen durch fachliche Sachen. Im Vorstellungsgespräch hat man nicht immer die Zeit dazu. Und wie kann ich mich da informieren? Ich kann zum Beispiel auf den Webseiten oder bei Xing oder LinkedIn gucken, was haben denn die Menschen auf offiziellen Fotos dort an? Und das, was ich selbst auch auf dem Bewerbungsfoto anhabe und das wenn ich zur Tür reinkomme, das sollte auch irgendwie übereinstimmen. Also es muss jetzt nicht das gleiche Kleid oder der gleiche Anzug sein, aber oder das gleiche Hemd. Aber es funktioniert nicht und auch solche Fälle kenne ich. Man hat ein Bewerbungsfoto mit Blazer und Bluse oder Hemd und Sakko und kommt lässig ins Vorstellungsgespräch, weil es draußen heiß ist. Das kann schon ein K.O. sein. Und natürlich sollte man auch erklären können, warum man dort arbeitet, warum man dort geeignet ist. Man sollte drüber nachdenken, dass man pünktlich ist, wann muss ich losfahren. Das ist eine gute Vorbereitung für Vorstellungsgespräche.
Man kann sich sehr gut vorbereiten und dennoch gibt es vielleicht immer wieder Fehler, die passieren. Was würdest du sagen? Du bist jetzt schon sehr lange in dem Beratungsbereich tätig. Was ist der häufigste Fehler während eines Bewerbungsgesprächs?
Annika, das kann ich dir gar nicht so beantworten. Also ich habe es selbst schon erlebt, wo ich Bewerbungsgespräche geführt habe, dass jemand gar nicht wusste, in welcher Abteilung er oder sie sich beworben hat. Ich glaube aber nicht, dass das der häufigste Fehler ist, aber ich habe es schon zweimal erlebt. Merke ich, dass Menschen auf die Frage, was interessiert Sie an der Stelle am meisten, keine Antwort haben. Ich weiß aber auch von einigen Kunden von mir, dass es dann im Nachhinein an der Kleidung lag. Natürlich darf niemand sagen, sie hatten die falsche Kleidung an. Aber wenn dann eine Personalchefin sagt, also das, was ich Ihnen jetzt sage, daran lag es auf keinen Fall, sondern da war jemand fachlich besser und dann im Nachsatz sagt, wenn Sie wieder ein Vorstellungsgespräch haben, ziehen Sie bitte nie wieder das und das an. Dann weiß man, sie hat sich abgesichert, weil man ansonsten klagen könnte, wenn man wegen der falschen Kleidung nicht genommen wird, aber es lag daran. Es kann auch sein, dass man extrem aufgeregt ist. Es kann sein, dass man alles erfüllt, es bloß nicht darstellt dem anderen gegenüber. Und es kann auch sein, man macht alles richtig und alles perfekt. Und man wird trotzdem nicht genommen, weil man viele Sachen erfüllt, aber es jemanden gibt, der etwas mehr erfüllt. Und es kann auch sein, man macht etliche Fehler und erfüllt wenig davon. Und die am absolut Land unteren brauchen ganz, ganz dringend jemanden und glauben, dass man ins Team passt und sich einarbeiten kann. Und man bekommt die Stelle trotzdem. Das ist ein ganz großes Feld. Und je nachdem, wie die Situation des Unternehmens ist und auch worauf der andere Wert legt, der da sitzt, weil wir haben es ja mit Menschen zu tun, kann das eine zum Erfolg führen und bei dem nächsten genau nicht zum Erfolg führen.
Was ist denn neben diesem ganz typischen Fragenkatalog? Also warum sehen Sie sich denn genau in dieser Position oder was bringen Sie denn mit für uns und wie möchten Sie wachsen? Das sind ja so ganz typische Fragen, die man während eines Bewerbungsgesprächs hat. Was sind denn aber vielleicht überraschende Fragen, die auftreten könnten, beziehungsweise wenn solche auftreten, wie verhalte ich mich dann, wenn ich da vielleicht nicht ad hoc so eine Antwort parat habe?
Also überraschende Fragen können wieder sehr unterschiedlich sein und es kann auch sein, dass die Fragen, die du gerade genannt hast, für manche Menschen überraschend sind, weil sie entweder so aufgeregt sind oder weil sie sich das erste Vorstellungsgespräch ist und sie sich noch nicht so gut vorbereitet haben. Aber grundsätzlich, wenn mich etwas überrascht, ist es gut, auch dazu authentisch zu bleiben und zu sagen, da muss ich erstmal einen Moment drüber nachdenken, darüber gewinnt man Zeit und kann sich vielleicht auch selbst beruhigen und dann zu schauen, ob man eine logische Antwort darauf hat. Und wenn man wirklich keine hat, dann muss man es auch sagen. Also das Schlimmste ist immer im Vorstellungsgespräch stumm da zu sitzen und gar nichts zu sagen, sondern wenn, dann kommunizieren. Tut mir leid, ich habe gerade einen Blackout, das fällt mir gerade nicht ein. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist eine sehr interessante Frage. Da sollte ich nochmal drüber nachdenken. Dass man mit dem anderen trotzdem im Gespräch bleibt.
Nach einem Bewerbungsgespräch, das Gespräch lief gut und es geht in die zweite Runde und dann kommen vielleicht schon die Gehaltsverhandlungen oder zumindest die Gehaltsvorstellung. Wie sollte man sich als Bewerbende darauf vorbereiten?
Also es kann ja auch schon passieren, dass da in der ersten Runde nachgefragt wird oder dass es gar keine zweite Runde gibt, je nachdem, was das für ein Unternehmen ist und was es für eine Stelle ist. Also bei Praktika beispielsweise wird es keine zweite Runde geben in der Regel. Es kann ja aber auch schon passieren, dass schon im Anschreiben das drinstehen sollte, weil die in der Stellenanschreibung schreiben, bitte mit Gehaltsvorstellung. Gehaltsvorstellung ist auch ein weites Feld und du merkst bei allem, was ich dir antworte, es ist mit Arbeit verbunden und ich kann da leider das auch nicht abkürzen. Es ist wichtig, im Vorfeld zu recherchieren, wie und wo kann man das machen. Das eine ist, wenn ich jemanden in dem Unternehmen kenne und in der Branche, dann hilft es natürlich und ist eine gute Idee, die zu fragen. Die zweite Sache ist, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wo man nachschauen kann. Zum Beispiel bringt StepStone jedes Jahr einen sogenannten Gehaltsreport raus. Einmal für Absolventen und einmal für Akademiker und Führungskräfte. In beiden sind aber auch die Berufseinsteiger berücksichtigt. Und da sieht man dann, da spielen ganz viele Kriterien eine Rolle. Also nehmen wir mal an, ein und die gleiche Stelle mit ein und dem gleichen Inhalt und ein und den gleichen Anforderungen. Es ist ein Unterschied, erstmal an welchem Standort die Stelle ist. Also Baden-Württemberg beispielsweise gehört mit zu den Bundesländern, wo die höchsten Gehälter gezahlt werden. Es ist ein Unterschied, ob ich in einem Großkonzern anfange oder in einem kleineren Unternehmen. Ich war früher immer der Meinung, dass man in der IT-Branche sehr gut verdient, bis ich dann mal mich mit Leuten unterhalten habe, die gesagt haben, ja, wir verdienen jetzt nicht schlecht, aber wir arbeiten nicht bei der SAP, wir arbeiten im Mittelstand und dort verdienen wir einen Bruchteil von dem, was man bei der SAP zum Beispiel verdient. Es spielt auch eine Rolle, was man selbst für Erfahrungen hat. Und es spielt natürlich auch der Abschluss eine Rolle. Hat man Bachelorabschluss, Masterabschluss oder eine Promotion? Wobei Letzteres meist eine Rolle spielt, wenn es verlangt wird. Also wenn ich zum Beispiel eine Promotion habe und mich auf eine Stelle bewerbe, die nur einen Bachelorabschluss haben möchte und die laden mich trotzdem ein, also dann kann es durchaus sein, dass die sagen, ja, für die Promotion oder für den Master zahlen wir nicht. Das sind die, und die Branche spielt auch noch eine Rolle. Also es gibt Branchen, wo sehr gut bezahlt wird und es gibt Branchen, die sehr schlecht bezahlt werden. Zum Beispiel wird die chemische Industrie, Automobilindustrie, Finanzwesen, die zahlen sehr gut. Konsumgüter, sozialer Bereich zahlt eher schlecht. Und dann kann es sein, dass ein und die gleiche Stelle in unterschiedlicher Standort, unterschiedliche Branche schon mal im größeren Bereich Unterschiede machen. Das heißt, das muss ich erstmal im Vorfeld gucken und dann sollte ich mich natürlich auch selbst fragen, was möchte ich denn verdienen? Übrigens, viele denken immer, wenn ich zu hoch reingehe, ist das ein Aus. Es kann auch sein, wenn ich zu niedrig reingehe, dass es ein Aus ist. Nach dem Motto, nicht ordentlich informiert oder scheint sich seiner Erfahrungen und seines Abschlusses nicht bewusst zu sein, scheint es unbedingt nötig zu haben. Und wenn das überhaupt nicht passt mit dem Gehalt oder auch inhaltlich oder menschlich, dann war es halt nicht die richtige Stelle und dann kommt was anderes nach.
Und dann kommt was anderes nach. Das klingt eigentlich ganz zuversichtlich und auch irgendwie wie ein gutes Schlusswort. Vielleicht noch mal kurz dazu. Wie viel Sinn ergibt es denn, wenn man das Gehalt vielleicht mit dem TVÖ vergleicht? Also die öffentlichen Gehälter, sind die total anders als in der freien Marktwirtschaft? Oder ist das tatsächlich vielleicht gerade am Anfang ein gutes Vergleichskriterium?
Also die sind schon anders. Es kommt darauf an, was ich für eine Studienrichtung habe. Also es gibt Studienrichtungen, da würde man auch als Berufseinsteiger in einem Großkonzern an einem guten Standort viel, viel mehr verdienen als im öffentlichen Dienst. Ich kenne aber auch Fälle, wo es kleinere Vereine waren und man einiges weniger verdient hat als im öffentlichen Dienst. Die nächste Frage ist ja, habe ich überhaupt schon Erfahrung im öffentlichen Dienst gehabt? Also für die Naturwissenschaftler beispielsweise, die promovieren und einen Arbeitsvertrag als wissenschaftliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterin haben, die könnten natürlich das als Basis ansetzen, wenn sie jetzt in kleineren Unternehmen sind, dass sie da nicht runterkommen wollen. Aber wenn die sich jetzt zum Beispiel bei der BASF bewerben, kann es auch sein, dass die dort einiges mehr verdienen. Also das kann man so pauschal auch nicht sagen. Es gibt kleinere Firmen und Vereine, Verbände, die weniger zahlen als der öffentliche Dienst. Und es gibt Großkonzerne, die weitaus mehr zahlen als der öffentliche Dienst.
aber auch zum Thema Gehaltsverhandlungen oder auch überhaupt zum Thema Karrierecoaching, was du ja am Anfang gesagt hast, da haben wir wirklich beim Career Service ein sehr breites Angebot, wo wir von der Stellensuche über Career Match bis zur tatsächlichen Bewerbungsschreiben, über die Selbstpräsentation, da ganz viele unterschiedliche Formate anbieten und wo es sicherlich auch für Sie, liebe ZuhörerInnen, sich lohnt, einmal ins Programm zu schauen. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken, Petra. Vielen Dank für deine Expertise, für das Gespräch und die hilfreichen Tipps und auch ja, der Optimismus. Also es ist nicht nur die eine Stelle, die es gibt, sondern es gibt ganz viele. Und wenn es mit der einen nicht klappt, dann kommt die nächste. Das war, wie ich finde, ganz schön formuliert. Vielen Dank.
Ja, gerne. Und da würde ich gerne noch kurz dran anknüpfen. Ich merke in der Beratung hier an der Uni häufig, dass Studierende ziemlich enttäuscht kommen oder nicht so motiviert. Bin schon mit dem Studium fertig, habe schon viele Bewerbungen geschrieben und es klappt nicht. Und wenn ich diesen Satz höre, denke ich, so ein halbes Jahr fertig, 100 bis 200 Bewerbungen geschrieben, noch keine Einladung zum Vorstellungsgespräch, und dann frage ich mal nach. Und dann höre ich so die Antwort, naja, seit 4 Wochen fertig, 10 Bewerbungen geschrieben, 2 Einladungen zum Vorstellungsgespräch, noch keine Stelle. Und dann sage ich immer tiefenentspannt, willkommen im Club, jetzt fangen wir erst mal an. Es gibt Menschen, die machen eine Bewerbung, manchmal sogar eine Initiativbewerbung, und es klappt sofort. Das ist aber eher die Ausnahme. Die meisten müssen schon mehrere Bewerbungen über mehrere Wochen oder Monate machen. Und es gibt auch Menschen, die alles richtig machen, aber trotzdem nicht zum richtigen Zeitpunkt irgendwie am richtigen Ort sind oder räumlich gebunden sind. Und dann dauert es halt etwas länger. Aber alle, die ich kenne, haben eine Stelle gefunden. Und zwar eine, die ihnen dann auch im Idealfall gefiel.
Das klingt wie ein ganz wunderbares Schlusswort. Dankeschön.
Gerne.
Schnitt: Annika Skibber. Musik: I Don't Know von Lang featuring Morasco.